Wir lesen aus dem 1. Petrusbrief, das Kapitel 5. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinn willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder und Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Desgleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich meine, habe ich euch wenige Worte geschrieben, zu ermahnen und zu bezeugen, dass das die rechte Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist, und mein Sohn Markus. Grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid. Herr Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du immer wieder mit deinem Wort Licht in unser Leben hineingibst, dass du uns Wegweisung gibst und dass du das Licht bist, was aus uns heraus wirken darf und in uns wirken darf. Und ich bitte dich von Herzen, dass du uns immer mehr dazu zubereitest, dass wir achtsam sind miteinander, auf die Gemeinde, auf den Nächsten, den wir vor uns haben. Und dass, Herr, du uns dieses Herz schenkst, wo wir wirklich lieben können und wo wir die Dinge, die nicht gut sind, die ja Zwist verursachen, Neid verursachen, dass wir die immer mehr ablegen können in deiner Kraft und in deinem Geist. Ich danke dir von Herzen, dass du uns Gemeinschaft schenkst und dass du uns auch befähigst, in dieser Gemeinschaft zu leben und zu wirken und füreinander da zu sein, aber auch zu profitieren. Und ich danke dir jetzt für diesen Abend, für das Zusammenkommen, dass wir unter deinem Wort jetzt stehen dürfen. Herr, ich bitte dich, segne jetzt Andreas Schäfer, dass er dein Wort so auslegt, dass dein Geist hindurchfließt und dass du unsere Herzen aufnahmefähig machst dafür, was du uns sagen möchtest. Segne du. Amen.
Jetzt sind wir, wenn auch doch mit deutlicher zeitlicher Verzögerung, im letzten Kapitel des 1. Petrusbriefes angekommen. Und in diesem 5. abschließenden Kapitel des 1. Petrusbriefes merken wir, dass der Apostel diesen ganzen Brief in sich stimmig konzipiert hat. Die Themen, die Rahmenvorgaben, die wir von Anfang an im 1. Petrusbrief vorgefunden haben, die entdecken wir auch in diesem 5. Kapitel. Wir haben uns ja vergegenwärtigt damals, als wir vor vielen Monaten miteinander begonnen haben, dass dieser 1. Petrusbrief an Christen im kleinasiatischen Raum gerichtet ist, die nun deutlich erkennen mussten, dass ihr Glaube an Jesus Christus sie zu Konsequenzen führt, die ihnen so gar nicht bewusst waren. Und der Apostel Petrus ihnen das versucht zu erklären, deutlich zu machen, dass diese Einschränkungen ihres Glaubens, dass diese Probleme ihrer Nachfolge, dass die mit zum christlichen Glauben dazugehören, dass Leiden, Verfolgung, Druck, Schwierigkeiten in diesem Sinn normal sind. Das war für ihn ganz, ganz wichtig, damit seine Gemeinde zu trösten und ihr Klarheit zu geben. Und dieser Rahmen christlichen Glaubens, der ist nun auch im 5. Kapitel absolut bestimmend. Es fängt ja schon damit an, dass im 5. Kapitel sich dieser Mitälteste, also Petrus als einer der Mitältesten, sich eben auch als Zeugen der Leiden Christi und dann auch, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, beschreibt. Wieder kommt das Stichwort von den Leiden Christi. Und dieses Stichwort, was da kommt, nimmt dann Petrus noch einmal auf, wenn er dann in Vers 9 schreibt, wie das steht, fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Oder wie es da eigentlich heißt, dass dieselben Leiden von euren Brüdern in der Welt jetzt vollendet werden müssen. Das heißt, beides Mal entdecken wir deutlich, dass der Themenzusammenhang noch einmal aufgenommen wird. Die, die an Jesus Christus glauben, die haben davon auszugehen, dass ihr Leben aufgrund ihres Glaubens in Einschränkungen, in Schwierigkeiten, Problemen abläuft. Das war das eine große Thema, was immer und immer wieder bei Petrus stattfand. Das Zweite, was er nun hier auch wieder aufnimmt, was er schon im ersten Kapitel deutlichst uns gezeigt hat und später auch noch mehrfach, ist, dass er, dieser Petrus, mit der Wiederkunft Jesu Christi rechnet. Das war für ihn eine feststehende Größe. Da gab es kein Schwanken und kein Wackeln. Selbstverständlich sagt er, dass ich teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Mit großer Selbstverständlichkeit und noch deutlicher dann in Vers 4, so werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Auch dieses Themenfeld, dass wir auf eine Person in der Zukunft zugehen, dass wir auf Jesus Christus und auf sein Kommen zugehen, ist für Petrus absolut wesentlich. Das ist gesetzt. Er weiß, dass eben tatsächlich dieser Jesus Christus wiederkommt und seine Gemeinde geht auf diesen Termin zu. Das dritte Stichwort, was wir merken, was zum Rahmen des ganzen ersten Petrusbriefes gehört, ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber hier kommt ein Stichwort vor, das wir schon sehr häufig jetzt im Petrusbrief hatten, nämlich in Vers 5, das Stichwort der Unterordnung. Vielleicht müssen wir ein ganz klein bisschen zurückblättern und entdecken, dass im zweiten Kapitel das eigentlich schon anfängt. Nur noch mal so zur Erinnerung, damit das Ganze auch wirklich eine Einheit und ein Paket wird. In Kapitel 2, Vers 13 fängt Petrus so an, seid untertan. Seid unter, ordnet euch unter. Und dann kommt zuerst die menschliche Ordnung, dann kommt in den Vers 18 noch einmal eine besondere Unterordnung an Sklaven. Dann erleben wir eine weitere Passage in Vers 3, Unterordnung an die Frauen. Dann nochmal Unterordnung unter die Männer. Das heißt, ihr alle aber seid gleichsam untergeordnet. Und dann in Kapitel 5 noch einmal diese Unterordnung innerhalb der Gemeinde. Also auch da merken wir ein Thema, Leben in Ordnungen, was für Petrus absolut bestimmt ist. Das heißt, auch das 5. Kapitel gehört in den ganzen Rahmen. Thema des Leidens und des Drucks für Jesus-Leute, Thema der Wiederkunft, des Erscheinen des Erzhirten Jesus Christus, Thema der Einordnung in der Vorgabe, wie sie uns Gott gegeben hat. Also, es ist unser Petrus. Gleichzeitig nimmt er natürlich jetzt hier, und das haben wir mit unseren beiden ersten Liedern heute Abend schon sehr deutlich gemacht, ein ganz wichtiges Motiv auf, nämlich das Motiv vom Hirten. Jetzt tauchen ja verschiedene Hirten auf. Hier tauchen ja einmal natürlich die Hirten auf, die jetzt innerhalb einer Gemeinde eine Aufgabe haben, weidet die Herde Gottes. Und dabei ist eben das Bild von dieser Herde auch deutlich gesagt. Und dann taucht es ja noch einmal auf in Vers 4. So werdet ihr, wenn erscheinen wird, der Erzhirte die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Hier steht dieses riesengroße Thema natürlich vor uns, dass hier Jesus als der eigentliche Hirte seiner Gemeinde, seiner Herde beschrieben wird, dass aber Unterhirten unter diesem Erzhirten gibt, die die Aufgabe haben, sich um diese Herde in ganz besonderer Weise zu kümmern. So, jetzt sind wir drin. 1. Petrusbrief, Kapitel 5. Und wenn wir dieses Kapitel vor uns haben, dann merken wir relativ schnell, dass dem Apostel Petrus jetzt in diesem letzten Kapitel wichtig ist, seinen Gemeinden, den Christen, die er im Visier hat mit seinem Brief, noch einmal am Ende eine Blickrichtung, eine verschiedene Blickrichtung deutlich zu machen, die für ihn sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und die eine Blickrichtung, die allererste Blickrichtung, auf die einzugehen ist, ist der Blick auf die Brüder und Schwestern, auf die Geschwister. Diesen Blick hat er zuallererst. Das heißt, er führt die Christen ganz aktiv in den Raum der Gemeinde hinein. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund, nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Das ist die Vorgabe. Er nimmt uns mit in den Blick auf die Gemeinde. Und bei diesem Blick auf die Gemeinde nimmt er nun das alttestamentliche Bild vom Hirten. Das haben wir schon im Propheten Jeremia, Kapitel 3, Vers 15, kann es zum Beispiel so wunderschön heißen, im Propheten Jeremia: Ich will euch Hirten geben nach meinem Herzen, die euch weiden soll in Einsicht und Weisheit. Schöner Satz. Jeremia 3, Vers 15. Dass das nicht immer geklappt hat, schon im Alten Testament, entdecken wir gleich im nächsten Kapitel, das wichtig ist, wenn wir das Hirtenthema bei uns haben, nämlich in Hesekiel 34. Da ist dann ganz besonders von diesen schlechten Hirten die Rede. Und dass dann der eigentliche Hirte, nämlich Gott, sagt: Ich werde diese ganzen Hirten wegschaffen und euch einen einzigen Hirten geben. Und dieser eine einzige Hirte, der hat natürlich im Neuen Testament einen Namen, Johannes 10. Das ist dann Jesus, der gute Hirte. Dass da für uns so das Bild aus Psalm 23 seine letzte Erfüllung hat, das ist natürlich ganz, ganz klar. Aber der Gedankengang, der schon immer eine Rolle spielt, ist, dass tatsächlich Gott auch innerhalb seiner Gemeinde oder genauer gesagt Jesus innerhalb seiner Gemeinde die Aufgabe weitergibt an andere Hirten. Dabei ist es sehr interessant, dass die sich das ja nicht nehmen. Also es gibt jetzt nicht etwas, wo ich mir quasi ein Stück von der Herde nehme. Es gibt sehr schöne Formulierungen, die zum Ausdruck bringen, dass da ein Erzhirte drüber steht, der jetzt tatsächlich Hirten einsetzt. Letztendlich ist es eine Einsetzung für eine Aufgabe eines Ältesten oder eines Hirten innerhalb einer Gemeinde, die mit dem Erzhirten zu tun hat. Denn die Formulierung ist sehr schön: Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Das ist eine Delegation, das ist übergeben worden. Und das wird noch mal deutlicher in einer Formulierung, die in den normalen Übersetzungen gar nicht rankommt. Denn es heißt ja so wunderschön in Vers 3, seid nicht als Herren, und dann heißt es, über die Gemeinde da, sondern als Vorbilder der Herde. Und es heißt eigentlich nicht als Herren über die Gemeinde, sondern es heißt eigentlich da in der griechischen Vorgabe, nicht als Herren über dieses Losanteil. Und die Denke dahinter ist natürlich, für das Losanteil, dafür kann ich ja nichts. Ja, das Los ist jetzt gefallen, in Anführungszeichen. Das Losanteil, wo ich einen Hirtendienst jetzt habe, ist gefallen. Und mit diesem Losanteil habe ich jetzt umzugehen. Das heißt, wiederum merken wir die andere Denke. Es ist nicht ein Vorgang, der von Mensch ausgeht, sondern er geht von Gott zum Menschen hin und damit in die Gemeinde hinein. Der eigentliche Punkt ist der Erzhirte, der anderen etwas anbefiehlt, dem die auch wiederum verantwortlich sind und der in ihr Losanteil im Hirtendienst auch gibt. Starke Gedankengänge, die Gewichtung deutlich machen in unserem Text. Was dahinter steht, das wissen wir, denn wir kennen doch die Biografie dieses Autors. Und wir wissen, was da nach Ostern doch ihn so unglaublich bewegt hat. Er war es doch, der dann tatsächlich dort oben am See Genezareth noch einmal eine ganz außergewöhnliche Begegnung mit dem Erzhirten gehabt hat, mit diesem Jesus gehabt hat. Als er das Mahl gehalten hatte, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Das hat er gehört, das weiß er noch Jahrzehnte später. Das ist das Thema, was sich in sein Herz und seinen Geist und seine ganze Biografie eingebrannt hat. Das, wo ihm dieser Erzhirte stand, da oben am See Genezareth, und ihm diesen Auftrag gegeben hat. Und jetzt nimm dieses Losanteil, das ich dir anbefohlen habe, und geh und tu da diesen Dienst in meinem Auftrag, in meiner Verantwortung. Das heißt dann noch einmal, weide meine Schafe, und noch einmal, weide meine Schafe. Das heißt, dreimal kommt hier das Bild von den Lämmern und den Schafen, wie wir es in Johannes 21 in der großen Auferstehungsgeschichte haben. Sehr eindrücklich, sehr deutlich beschrieben. Warum ist das denn dem Petrus so wichtig? Petrus ist nun an der Stelle sehr nüchtern. Uns tut Nüchternheit absolut gut. Und der weiß, Gemeinde Jesu muss absolut aufpassen, dass sie nicht idealistisch wird. Dass sie nicht meint, da läuft alles ganz, ganz anders als außerhalb dieser vier Wände einer Gemeinde. Und hier drin ist alles wunderbar und kuschelig und schön und draußen ist alles bescheuert und doof und böse. Sondern es sagt uns hier Petrus, dass tatsächlich diese Hirten, in welcher Kategorie, die auch immer ihren Job haben, dass die auf ihr Herz aufpassen müssen. Ganz eindeutig. Es heißt hier, achtet auf sie, nicht gezwungen, freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Merken wir den Duktus. Das heißt aber, wenn hier Petrus so schreiben muss, dann zieht er doch an der Stelle ein Gefährdungspotenzial. Er würde es ja nicht schreiben, wenn das selbstverständlich wäre, dass die Hirten alle entsprechend ihrem Erzhirten ihren Job machen, sondern muss diese Hirten daraufhin ansprechen. Dass sie das dann tun, nicht als Herren über ihr Losanteil, sondern als Vorbilder der Herde. Und zwar immer in Verantwortung für und vor dem Erzhirten, der erscheinen wird. Und dann werden sie die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Petrus nimmt diesen Hirtendienst ganz nüchtern ins Visier und sagt, er muss ein ganz klarer, eindeutiger Blick des Herzens immer wieder neu auf die Schwestern und Brüder gerichtet werden, denn es gibt ganz andere Motivlagen im Herz und im Geist, die auch eben real sind und da sind. Und deswegen werden hier diese Hirten vermahnt und verwarnt, ganz eindeutig. Jetzt gibt es aber eine zweite Richtung, ebenfalls Blickrichtung Schwestern und Brüder, dass eben jetzt nicht nur die Ältesten, diese Presbyterschiene hier mit dem Hirtenbild ins Visier genommen werden, sondern umgekehrt sagt er jetzt auch desgleichen ihr Jüngeren. Also er nimmt quasi den inneren Duktus mit auf und sagt, es ist ja jetzt nicht nur so, dass die Hirten ein Problem haben, was ihre Motivlage angeht, sondern das Problem ist auch eben bei denen, die da als Herde Gottes beschrieben werden. Und deswegen muss da eigentlich desgleichen auch gesagt werden, da gibt es auch etwas zu bedenken, nämlich hier kommt der Satz, den wir jetzt schon aus dem 1. Petrusbrief Kapitel 2 und 3 kennen, das Stichwort von der Einordnung, also von dem Ort wahrnehmen, den mir Gott gegeben hat. Dieses Einordnen oder Unterordnen, unter diesem Schirm stehen oder wie auch immer Sie jetzt dieses Wort übersetzen wollen, meint, es ist eben nicht alles gleich. Und es ist etwas bestimmt, es ist etwas mir bestimmt und innerhalb einer Ordnung habe ich zu leben. Heute Morgen haben wir miteinander den Apostel Paulus ja hier bedacht im 3. Kapitel des 2. Thessalonicher Briefes. Und da kommt ja auch so ein Ordnungsbegriff vor, den wir da ins Visier genommen haben. Da schreibt ja der Apostel Paulus davon, dass Menschen Ataktos sein können. Ja, dass sie also außerhalb dem Takt sind. Das meint jetzt nicht nur im Sinn eines musikalischen Phänomens, sondern vielmehr im Sinn eines militärischen Phänomens. Also ich nehme nicht mehr die Position ein, die mir in meiner Ordnung tatsächlich zugewiesen ist. Und da sagt Petrus, das geht nicht. Also so wie die einen aufpassen müssen, dass ihre Motivlage nicht umkippt und sie sich zu Herren raufspielen, wo sie eigentlich nur unter dem Erzhirten ihren Job über das Losanteil zu tun haben, so ist umgekehrt wichtig, dass auf der anderen Seite auch das Einordnen praktiziert und geübt wird. Ganz eindeutig, ganz nüchtern nimmt hier Petrus beide Gruppen hier ins Visier. Der Blick auf die Geschwister ist dran. Das hat sich in den letzten 2000 Jahren nicht geändert, absolut nicht. Eine Gemeinde lebt von diesem Geheimnis, das tatsächlich von Herzensgrund Hirtendienst geschieht und das mit einem inneren Ja auch Unterordnung geschieht. Das ist nicht eine Selbstverständlichkeit. Da muss man immer und immer wieder erinnern und erinnert werden. Und das gehört hier zu dem dazu, was Petrus wichtig findet, damit die Gemeinde zum Ziel kommt. Aber nachdem er nun die Ältesten ins Visier genommen hat und die Jüngeren ins Visier genommen hat, sagt er nun alle aber miteinander. Das heißt, jetzt tritt plötzlich die Gruppe weit auf und nun kommt dieses alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Und damit wechselt nun Petrus in das zweite große Sichtfeld ein, dass er sagt, für alle, egal ob Älteste oder Nicht-Älteste, in welcher Aufgabe und Dienst und Funktion auch immer, das, was uns miteinander gegeben und vorgegeben ist, ist Demut. Dieses Wort hat's natürlich jetzt unglaublich schwer. Das ist klar. Das hat es natürlich allein deswegen schwer, weil Demut für uns eine Vokabel ist, die ist einfach bescheuert. Ja, das hat kein positives Image. Das klingt meistens so ein bisschen, ja, eigenartig, demütig, kriecherisch kurz vor. Der kann nicht hinstehen, der lässt sich da einfach drüber bügeln, der hat keine Position. Also Demut ist eine Vokabel, auch im christlichen Bereich, die wird nicht so gerne bedient. Wobei wir uns das wirklich versuchen könnten, ganz einfach uns das zu lösen, indem Jesus, liebe Schwestern und Brüder, Jesus, unser Jesus, das als eine seiner entscheidenden Charaktereigenschaften annimmt. Ich bin von Herzen sanftmütig und demütig. Das ist eine Charaktereigenschaft, nicht von irgendeinem Luschi, nicht von irgendjemand, der nicht weiß, was er sonst machen soll. Das ist die Charaktereigenschaft von unserem Herrn Jesus Christus. Er ist demütig. Und Demut meint du tatsächlich nicht kriecherisch oder ohne Selbstbewusstsein, sondern Demut. Wir haben ganz unterschiedliche Vokabeln in der Sprache. Demut kann unter anderem übersetzt werden, den Berg seines Ichs abbauen. Also, dass man quasi in die Tiefebene kommt. Ja, ganz aktiv den Berg seines Ichs abbauen. Oder hier ist nochmal eine ganz starke Formulierung, in dem hier natürlich Petrus sagt, alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Dann ist das, was da gemeint ist, noch viel, viel mehr. Es heißt eigentlich, knotet euch den Schutz der Demut um. Allein die Sprache ist schon gut, oder? Ja, also das muss ich ja aktiv tun. Das ist etwas, was ich einfach nicht plötzlich anhabe. Ich gehe nicht in den Tag hinein und habe schon automatisch den Schutz der Demut um, sondern ich habe alles Mögliche an, aber das nicht. Das heißt, den muss ich mir nehmen, ich sage es mal ganz platt, vom Haken nehmen und anziehen. Sonst habe ich den an dem Tag nicht. Dann laufe ich mit allem anderen rum. Und deswegen kommt es hier eine ganz entscheidende zweite Blickrichtung, die zwar von der Gemeinde her denkt, das sagt, Schwestern und Brüder, denkt an diesen Schutz der Demut, mit dem ihr da begleitet, aktiv begleitet seid, aber dann geht's ja weiter. Nämlich dann kommt was Hochinteressantes, dass nämlich dann Petrus jetzt die nächste Blickrichtung reinnimmt, nicht nur den Blick auf die Schwestern und Brüder, sondern er sagt jetzt, denn Gott, und plötzlich ist ein ganz anderer Blick, ja, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und jetzt merken wir, jetzt sind wir auf der horizontalen Ebene, wir haben den Schutz der Demut anzuziehen, so weit, so klar, so gut. Und das sind die Ältesten, das sind die anderen. Und dann, ja, ich habe verstanden, das ist wichtig. Kommt eine zweite Blickrichtung rein, nicht nur dieser Blick auf die Geschwister, sondern der zweite Blick ist nun dieser Blick auf Gott. Und bei diesem Blick auf Gott überrascht uns jetzt, wie hier Petrus für die Christen die Begriffe Demut und Hochmut setzt. Normalerweise würden wir sagen, der Begriff Hochmut, den gebrauchen wir irgendwie säkular natürlich, klar, aber wir brauchen doch ihn nicht für die Christen, sondern wenn, dann für die, die eben Gott noch nicht erkannt haben. Wir haben ja Gott erkannt, sind quasi schon allein durch diese Erkenntnis und durch Glauben schon demütig. Und da sagt uns jetzt hier der Apostel Petrus, nein, dem ist nicht so. Es gibt tatsächlich ein ganz massives, deutliches Nein beim Stichwort Hochmut. Hochmut ist eine Vokabel, die hat in der Bibel nicht nur dieses stolze Aufgeschwelltsein als Hintergrund, wo man denkt, Allah, Sprüche, Hochmut kommt vor dem Fall, sondern Hochmut ist was nochmal etwas viel tiefer Sitzendes in uns Menschen. Da kann ich unglaublich fromm sein. Und tief hochmütig aus einer biblischen Perspektive. Also Paulus, Mann, was war der Mann stolz auf sein Set seiner Biografie, bevor er zum Glauben an Jesus Christus kam. Ganz eindeutig, zählt ihr auf, da war was, ich war wer.
War nicht umsonst strengste Richtung der Pharisäer. Da konnte ich mich schon mit sehen lassen. Hätte ich natürlich nie gesagt, ganz klar. Sonst habe ich ja den Nimbus weg. Aber da war was, da war was. Das heißt, ich kann ganz fromm sein. Und voll neben der Spur. Wo kommt denn dieser bescheuerte Hochmut her? Und die Bibel lehrt uns ganz eindeutig, der Kern des Hochmuts hat mit 1. Mose 3 zu tun. Da kommt er rein. Hochmut ist im Kern die uralte Geschichte, wo ich das mir dem Menschen vorgegebene Koordinatensystem verlasse. Wo ich das mir vorgegebene Positionssystem verlasse. Da rutscht genau dieser Geist des Hochmuts rein. Sie sehen ja in der Formulierung schon, in der Schlange. Lasst uns sein wie Gott. So ein Schwachsinn. Das ist der Irrsinn. Das ist die klassische Koordinatenverschiebung. Das ist die Positionsverschiebung. Das kann nicht gut gehen. Und genau das ist passiert. Das heißt, ich schiebe den lebendigen Gott, bildlich gesprochen, aus der Chefetage meiner Firma raus und schiebe meinen eigenen Sessel da rein. Nein, ich verbanne ihn nicht der Firma. Er darf jetzt ein paar Stockwerke tiefer, Abteilung Religionsbehörde, immer noch ab und zu seine Kommentare geben. Aber er sitzt nicht mehr oben in der Chefetage. Da bestimme ich. Und ich bestimme, was gedacht und was gesagt und was getan wird. Ich habe das in der Hand. Ich löse Gott aus seiner Verantwortung. Er soll jetzt bitte nur nachgeordnet und nachrangig noch mitwirken. Ich gehe meinen eigenen Weg, ich schicke ihn weg, ich treffe meine Entscheidung. Letztendlich setze ich die Unterschrift drunter, wann was wie zu geschehen hat. Er kann noch beratend mit einwirken, aber ansonsten ist er bitte der Erfüllungsgehilfe meines Systems. Und das ist Hochmut. Ganz natürlich. Nicht nur, dass Hochmut natürlich ein kompletter Denkirrtum ist. Ja? Nicht nur, dass Hochmut letztendlich tief unglücklich macht, sondern Hochmut hat ein riesiges Potenzial der Einsamkeit in sich. Denn ich bin ja dann letztlich allein. Ich habe ja den Chef weggeschickt. Ich habe mich ja weggeschickt. Ich kann noch runtergehen in die Behörde und gucken, ob er religionstechnisch was zu sagen hat. Aber eigentlich ist er nicht mehr auf einem Level, geschweige denn über mir. Ich bin allein. Ich bin gottlos. Das ist der Kampf um Hochmut. Dem Hochmütigen leistet Gott, wo auch immer, leistet Gott Widerstand, Positionsverschiebungen. Positionsverschiebung, Koordinationssystemverschiebungen werden nicht angenommen. Gott widersteht den Hochmütigen. Ich will diesen Widerstand Gottes natürlich nicht erleben müssen, das ist ganz klar. Und doch höre ich dann immer wieder seine Anmerkungen, wo genau diese Gefahr bei uns besteht. Wo ich meine Rechte behalte, wo ich schon alles weiß, wie es zu laufen hat, wo ich ihm meine Vorschläge schon gesagt habe und mich ärgere, wenn er sie nicht gleich unterschreibt, wo ich natürlich aus meiner Sicht schon die besten Ideen ihm geliefert habe, wo ich die Zeitverzögerung reklamiere und der lebendige Gott sagt mal ganz, ganz, ganz langsam, wer ist denn hier oben und wer ist unten? Einen der Filme, letzter Zeit gesehen haben, kam diese ganz kleine Mini-Passage, so ein kleines Gerangel irgendwo auf so einer Polizeistation. Und dann sagte der Kommissar an der entscheidenden Stelle zu seinem Mitarbeiter, der ein paar Etagen drunter war, das vergessen hatte, ich Chef, du nicht. So einfach, war schnell gesagt. Ja. Fertig, war sehr schnell. Das muss uns Gott manchmal sagen. Ich Chef, du nicht. Ganz einfach. Dem Hochmütigen leistet Gott gegenüber Widerstand. Dem Demütigen gibt er Gnade. Gnade ist Demut, nicht Kriechen. Gnade. Das ist also ein ganz anderer Blick, der jetzt hier plötzlich auftaucht. Und dieser Blick ist natürlich für uns unwahrscheinlich wichtig, weil dieser Blick für uns hilfreich ist, um zu sehen, wie es jetzt tatsächlich weitergehen soll. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Und dann kommt der für uns ja so bekannte Vers. Der steht ja in dem Zusammenhang, das vergessen wir oft. Dass jetzt Petrus sagt, und demütigt euch nun unter diese gewaltige Hand Gottes. Ist das ein schönes Bild.
die gewaltige Hand Gottes. Kennen Sie es noch? Das ist eine feststehende Redewendung. Die feststehende Redewendung aus 1. Petrus 5 von der gewaltigen Hand Gottes, die stammt ja aus 2. Mose 13 und 2. Mose 14. Das sind die beiden großen Kapitel vom Auszug aus Ägypten und dem Durchzug durch das Rote Meer. Ich werde euch mit einer gewaltigen Hand aus Ägypten herausholen. Das ist sie. Und jetzt sagt hier Petrus, denkt doch mal ein bisschen nach und demüt euch unter was? Unter diese gewaltige Hand Gottes, unter diese rettende, starke, heilvolle, unmittelbar wirksame, letzte Autorität in sich bergende Wunderhand Gottes. Das will er. Hochmutswiderstand, Demutsperspektive, ganz aktiv unter diese Hand Gottes. Indem, man kann anschließen, indem, wie mache ich das? Indem ihr alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und dann merken wir, das hören wir unglaublich ungern. Ich weiß, ich auch. Unglaublich ungern, dass die Sorge letztendlich etwas mit Hochmut zu tun haben könnte. Das ärgert uns. Wo wir doch so begründet sorgen. Gott sagt, ja, aber denk mal ganz scharf nach, hinter diesem Sorgengeist, den du da so pflegst, da steht letztendlich der Gedankengang, ich muss alleine machen, ich muss das schaffen, ich muss das hinkriegen. Und da kippt ganz schnell normale, gute, auch innerbiblisch gesehene Fürsorge und Vorsorge um und wird zu einem Gespinst, in dem sich das System des Hochmuts uns zeigt. Ganz eindeutig. Das hören wir ungern, aber es ist so. Wo wir vielleicht morgen sogar aufwachen und sogar noch ein gutes Gefühl haben, weil wir uns so gesorgt haben und es sogar noch pflegen, weil das noch etwas ist, wo auch was im Ausdruck kommt, unserer ganz besonderen Hingabe und Hinwendung. Nur lebendige Gott uns sagen muss, du hast mich die Nacht einfach weggeschickt. Du hast mich die Nacht hast du mich einfach weggeschickt, als ob es mich für dich und deinen Fall nicht gäbe. Demüt euch unter diese gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Sprachlich möglich. Und natürlich für uns, wir kennen das, es ist so liebevoll, seelsorgerlich uns gesagt, dass hier Petrus eben nicht sagt, und dann legt bitte alle eure Probleme bei Jesus ab. Sein Gebrauch ist etwas ruppige, dieses etwas herbe, etwas starke Wort des Wegwerfens. Man kann sogar, wenn Sie wollen, damit so ein bisschen deutlich wird, man kann sogar schleudern übersetzen. Schleudert die Sorgen von euch weg. Und Sie wissen mit mir, warum, wir haben es uns immer wieder vergegenwärtigt. Das Zeug ist so furchtbar klebrig. Wenn Sie jetzt da den Weg da in den Wald hineingehen, dann finden Sie diese Kletten, das haben wir früher immer hat Spaß gemacht, diese Kletten abzureißen und irgendjemand an einen Pullover oder sonst was zu hängen und der kriegt das ja gar nicht mit und läuft da mit dem ganzen Grünzeug durch die Gegend. Ja, das Zeug, genau solche, dieses Klettensystem hat ja die Sorge. Sie ist ja nicht einfach da. Sie hat sich mit kleinen Haken in die letzten kleinen Fasern meiner Seele hineingebissen. Man muss sie richtig wegreißen, wegziehen, wegschleudern, ganz klar. Das ist ein Vorgang. Und ja, ich habe es schon mal erklärt. Und ich, bei mir steht im 1. Petrusbrief, steht vor mir dieses Bild unserer Kinder, als sie noch, das ist ewig her, ich weiß, klein waren. Und dann steht das vor mir, wissen Sie, das ist so interessant, wenn dann Kinder zum ersten Mal so einen Ball haben, einen Ball werfen und dann ihre ganze Kraft in diese Wurftechnik reinsetzen und sie mit Anlauf diesen Ball versuchen wegzuwerfen und dann knallt er etwa 10 Zentimeter vor ihren Fußspitzen wieder auf den Boden. Ja, das heißt, das braucht eine richtige Wurftechnik. Haben Sie Ihre Schleuderwurftechnik schon professionalisiert? Da funktioniert bei Ihnen was anderes als bei mir. Aber dass das Zeug sich nicht bei uns einnisten darf, sogar noch fromm einnisten darf, sondern dass das unser Weg ist, zu sagen, Herr, ich muss das wegschleudern, ich will dem nicht huldigen, du bist dafür verantwortlich, das ist dein Ding, kümmere dich darum. Und wenn das wieder aufrutscht, dann muss es eben nochmal da weggeschleudert werden. Was so ein wichtiger Blick, den uns hier der Petrus gibt.
diese bedrängte Gemeinde damals im kleinasiatischen Feld, wie heute, zu wissen, ganz nüchtern, ganz wichtiger Blick in die Gemeinde, auf die Schwestern und Brüder und ein ganz wichtiger, zentraler Blick auf diesen Gott, damit der Hochmut mit seinem Sorgengeist sich nicht etablieren kann, meine Positions- und Koordinatensysteme wieder klar sind, du Chef, ich nicht. Ganz eindeutig. Und nach dem Blick so und dem Blick so kommt überraschenderweise noch ein Blick so. Seid nüchtern und wach, denn der Widersacher, der Teufel, geht umher. Das hat uns jetzt zum Schluss gerade noch gefehlt. Jetzt haben wir schon mit Ach und Krach eine Perspektive für die Gemeinde entwickelt. Ja, wir haben eine Perspektive auf den Ewigen neu wieder kennengelernt. Und jetzt sagt uns Petrus, seid nicht naiv. Und auch da sehen wir die Biografie. Das war doch der Mann, der das erleben musste, schmerzhaft erleben musste in der Nacht von Gethsemane. Er hat es doch erlebt. Wie ist er reinmarschiert? Mit klaren Überzeugungen, mit klarem Profil, mit klarer Kante. Und jetzt schreibt er hier, seid nüchtern und wacht. Wissen Sie das Thema vom Wachsein? Wo Jesus dreimal rankommt und dreimal pennt die ganze Truppe. Und verschläft diesen entscheidenden Termin. Wacht und fleht mit mir, sagt ihn Jesus im Gethsemane. Und wieder alle weg. Und das ist der Gedankengang, den hier Petrus aus seiner eigenen Erfahrung mit einbringt, deutlich macht, wir sind nicht in einem neutralen Umfeld, da gibt es einen. Und wir kennen diese Sprache von dem Löwen, wir haben das in den Liedern gesungen. Wir sind in diesem Feld dessen, der es will, dass wir tatsächlich nicht an diesem Ziel ankommen. Und deswegen braucht es diesen nüchternen dritten Blick auf die Realität dieser Macht. Das lieben wir nicht, trotzdem gehört es dazu. Was habe ich zu tun? Ich habe wach zu sein, ich habe nüchtern zu sein und ich habe glaubend zu sein. Widersteht fest im Glauben. Und dieser Weg, den beschreibt er nun, den stellt er nun hier für diese Christen dar. Ihr wisst, dass der Teufel da ist. Ihr wisst, dass dieser Prozessgegner, dieser Diabolos da ist. Ihr wisst, dass es ihm ein Anliegen ist, euch zu verschlingen. Das klingt jetzt nicht harmlos. Das klingt jetzt nicht nebensächlich. Und genau das hat Jesus auch gesagt. Vielleicht sind wir an der Stelle manches Mal ein klein wenig bis mittelschwer naiv. Zu meinen, wir kämen da einfach nur so mal eben locker durch und das wird alles nur so einfach flutschen. Das tut's nicht. Dazu braucht es, sagt Petrus seiner Gemeinde, Nüchternheit, Wachheit, Glaubenswiderstand. Jetzt merken wir, und es tut mir leid, nein, es tut mir nicht leid, das stimmt nicht. Aber es ist natürlich wahr, auch diese Vokabeln haben alle kein gutes Image. Nüchtern. Das mag doch für eine Polizeikontrolle sinnvoll sein. Aber sonst ist genau das alles, was uns jetzt wirklich nicht inspiriert, sondern wir wollen das inspirierende andere, was uns emotional macht, was uns high macht, was uns mitnimmt. Und jetzt kommt die Bibel und sagt, sei bitte nüchtern, ganz nüchtern. Ewig her. Es gibt ein uraltes Foto, zum Glück in meinem hohen Alter ist das ja noch nicht digital verarbeitet worden. Von einer Klassenfahrt, wo ich mit dabei war. Klar. Und ich habe an diesem Abend die Truppe furchtbar geärgert. Ich habe meine Klassenkameraden dadurch geärgert, dass ich an diesem Abend an ihrem gemeinsamen Besäufnis nicht teilgenommen habe. Das fanden die nicht gut. Deswegen haben sie ein solches Foto gestellt, dass sämtliche Weinflaschen im Zusammenhang mit mir fotografiert worden sind. Also dieses Foto ist bis heute etwas, wo ich denke, die haben das damals schon kapiert. Ja? Nein, ich wollte das nicht. Ich wollte es aus Überzeugung nicht. Ich wollte es nicht. Ich wollte an diesem Abend bei klarem Verstand bleiben. Seid nüchtern. Und ich habe dadurch überhaupt nichts verpasst, dass ich nüchtern blieb. Umgekehrt, mir blieb viel erspart. Seid nüchtern. Wacht. Sie wissen das ist eine ganz einfache Sache. Ich kann kann nur in dem Maß wach sein, wie ich mir auch die Kraft dafür nehme, wach zu sein. Das geht nicht anders. Das haut nicht hin, das geht beides nicht. Ich habe das an anderer Stelle schon mal erzählt, in meiner Zeit in Hamburg, in diesem Haus, in dem wir wohnten, eine ganze Reihe Sozialwohnungen, die da mit drin waren, und wir wohnten oben im 5. Stock und unten im Erdgeschoss war das Pastorat. Und wenn ich dann am Sonntagmorgen so 5, 5:30 da runter bin, um mich entsprechend vorzubereiten, dann kamen teilweise die Mitbewohner gerade von ihrer Nacht zurück. Wir trafen uns, also bei mir fing der Tag an, bei ihnen begann die Nacht. Eine von diesen Personen war auch Mitglied an meiner Gemeinde. Und die Person meint dann immer noch mit Überzeugung, bis gleich. Und wenn ich es natürlich nachher im Gottesdienst gesehen habe, dachte ich, ja, in dem Zustand habe ich das jetzt erwartet. Das geht nicht, ich kann das nicht. Ich kann nicht, wenn ich nach 3 Stunden dann wieder raus muss, quicklebendig und wach sein. Das geht nicht, das geht nicht. Viele von uns schlafen geistlich ein, einfach weil sie sich selbst überfordern. Und ich muss Glaubenswiderstand leisten. Haben Sie schon mal mit Spaß Widerstand geleistet? Also alle 3 Kategorien, Nüchternheit, Wachsein, Widerstand leisten, sind Begrifflichkeiten, die sind in dem Sinne nicht inspirierend, aber überlebensnotwendig. Jetzt nehmen Sie das einmal auf. Sie gehen davon aus, dass irgendjemand Wichtiges an Ihnen hängt. Da ist es für Sie absolut überlebenswichtig, dass diese Person genau das in sich hat, dass die nüchtern ist und dass die wach ist und dass die Widerstand leistet. Stellen Sie vor, Sie liegen irgendwo auf einer Intensivstation. Da sind Sie auch dankbar, wenn die da arbeiten, nüchtern sind, wach sind und allen möglichen Dingen gegenüber Widerstand leisten. Sie düsen nachts mit 180 Sachen oder 200, je nachdem, was Sie wollen, über die Autobahn, dann hoffen Sie, dass der da fährt, in dem Moment nüchtern ist, wach ist und allen möglichen Ideen gegenüber Widerstand leistet, richtig? Und das will Gott von uns auch. Seid nüchtern und wacht und leistet Widerstand, so lange, bis ihr bei mir seid. Vielleicht könnte das System jetzt kippen und der Blick auf die Geschwister und der Blick auf Gott und der Blick auf den Widersacher könnte sie überfordern. Und jetzt kommt Petrus und sagt, der Gott aller Gnade. Was für ein schöner Titel. Der Gott aller Gnade. Den Ausdruck hätten viele entsprechende Theologen lieber dem Apostel Paulus zugestanden. Na, es ist Petrus. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die eine kleine Zeit leiten. Jetzt kommt der wunderschöne Viererklang. Dieser wunderschöne Viererklang. Luther sagt, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Aufrichten heißt eigentlich in den richtigen Zustand versetzen. Also etwas, was weggerutscht ist, was schwierig geworden ist, wieder in die richtige Position bringen. Da gehört das hin. Das macht er. Er bringt in Ordnung, er bringt an den richtigen, in den richtigen Zustand. Er wird euch, so heißt es hier, stärken. Stärken ist eher im Sinn von einen festen, verbundenen Standort euch geben. Also wieder so ein Stabilisationswort. Und dann kommt das nächste, er verleiht euch Kräfte. Und dann nochmal, er gibt euch ein Fundament. Merken wir, sehr viele Worte der Stärke und der Stabilität, die hier zum Ausdruck kommen. Das heißt, Petrus weiß, das, was er jetzt da gesagt hat, zeigt seiner Gemeinde, da ist der Widersacher, da ist mein Hochmut, da ist meine Möglichkeit, in meiner Motivlage in der Gemeinde abzurutschen. Das Ganze ist eine ganz schön instabile Angelegenheit. Halt, der Gott aller Gnade. Das hebt das nicht auf, was er vorgesagt hat. Aber das gibt diese Perspektive. Der Gott aller Gnade, der wird euch aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Verlasst euch drauf. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So schließt er diesen Brief. Wir wissen, dass er diesen Brief ja geschrieben hat aus Rom. Babylon, wie es hier genannt wird, ist eine entsprechende Kodierung für Rom. Und wir wissen, dass dieser Mann tatsächlich seinen Weg durchgehalten hat. Er hat ihn durchgehalten.
Er ist den Weg für den Erzhirten gegangen, in Teilhabe am Leiden und Teilhabe an der Verherrlichung. Und er fordert alle aller Zeiten auf, es ihm gleich zu tun. Die Geschwister zu sehen, den lebendigen Gott zu sehen, den Widersacher zu sehen und mit ihm anzukommen an diesem Ziel, von dem er sagt, er hat euch berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Dafür lohnt's. Ich bete. Lebendiger Gott und Vater, wir danken dir, dass wir miteinander auch dieses letzte abschließende Kapitel des Petrusbriefes so lesen konnten. Und wir bitten dich, dass du auch uns diese Perspektive gibst. Diese Perspektive auf Schwestern und Brüder und unsere Aufgabe, unseren Dienst, unsere Position in einer Gemeinde. Lass uns fest verortet sein, da wo die Deinen sind, in großer Nüchternheit. Und dann bitten wir dich um diesen guten Blick auf dich, unseren Gott, dass wir uns das immer und immer wieder, auch wenn der Hochmut und die Sorgenwelten sich bei uns einnisten wollen, uns das vergegenwärtigen. Du bist der Chef. Du hast das Sagen. Du bist oben und wir sind unten. Du sorgst und wir dürfen erleben, wie du deine große, starke Wunderhand bewegst. Gib uns diese Sorgenschleuder immer und immer wieder neu. Und dann bitten wir dich, dass wir nüchterne, dass wir wache, dass wir widerstandsleistende Leute sind und werden. Und mit diesem ganzen Set wollen wir ankommen bei dir. Du hast uns berufen zu einer ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Und du wirst auch uns, die wir in unterschiedlicher Weise eine kleine Zeit leiden und leiden werden, aufrichten, stärken, kräftigen und gründen. Dir sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.